Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zur 5. Folge des Open Science in Aktion Podcasts, dem Podcast rund um Aktivitäten zu offener Wissenschaft in Österreich. Open Science in Aktion ist ein Projekt von Open Science ASAP und wird unterstützt von der ÖH Uni Graz. Mein Name ist Marc Pietkewitz und ich begleite euch auch dieses Mal wieder durch die An- und Abmoderation. In der heutigen Folge geht es um das Thema Mobilitätsforschung und QGIS. Im Interview spricht Stefan mit Anita Graser vom AIT. Neben der Klärung, um was es sich bei Mobilitätsforschung genau handelt, hört ihr auch, was das mit offenem Datenmaterial und Open Science zu tun hat, welche Bedeutung Geoinformationssysteme haben und was die Open Source Software QGIS ist. Aufgezeichnet wurde diese Folge am 21. Februar 2014. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Interview. Ich melde mich am Ende dieses Podcasts wieder.
Es freut mich, heute Anita Graser begrüßen zu dürfen. Hallo Anita.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Anita, du bist Wissenschaftlerin am Austrian Institute of Technology am AIT in Wien und forscht da im Bereich der Mobilitätsforschung, bist selber aber auch noch sehr viel aktiv im FOSGIS-Bereich, sprich im Bereich der freien und offenen Geoinformationssysteme, bist da im Project Steering Committee von QuantumGIS, einem Geoinformationssystem, das sehr, sehr weit verbreitet ist. Und hast auch dazu ein Buch geschrieben, also bist auch Autorin. Und das ist so auch der Grund, warum ich gerne mit dir ein bisschen über Open Science in der Mobilitätsforschung reden wollte und eben auch den Stand der Dinge von freier und offener Software im Bereich der Geoinformation. Ja, fangen wir am besten mit Mobilitätsforschung an. Vielleicht kannst du ganz kurz einen kleinen Einblick geben, was ist das genau und was ist so dein Schwerpunkt?
Ja, in der Mobilitätsforschung gibt es natürlich sehr viele verschiedene Aspekte. Womit ich mich am meisten beschäftige, ist mit den dynamischen Aspekten der Mobilität. Also das Gegenteil wäre davon, wenn ich mich mit zum Beispiel Brückenbau beschäftigen würde oder mit Asphaltmischungen für Straßenoberflächen, die besonders lärmabsorbierend wären. Also das ist nicht meine Spezialisierung, sondern eher die dynamische Mobilität. Und das geht von Erfassung von Mobilitätsdaten mittels verschiedener Technologien, GPS oder Bluetooth oder wirklich Kamerasysteme, weiter über die Modellierung von Verkehrsdaten, die Analyse von Verkehrsdaten, entweder von Personenflüssen oder von Fahrzeugflüssen. Und dann hin zur Optimierung von Wegen. Das kann einerseits für Einzelpersonen sein oder auch für ganze Fahrzeugflotten, wenn man sich vorstellt, zum Beispiel Paketzusteller, denen zu helfen, ihre Routen zu optimieren. Die sind jeden Tag anders, weil sie jeden Tag andere Pakete abliefern müssen. Das ist auch mathematisch und kombinatorisch eine Herausforderung.
Aber kann man sagen, Mobilität ist gleich Verkehr? So in dem Sinne, wie man sich als normale Bürgerin vorstellt, Autos und öffentlicher Verkehr?
Verkehr ist natürlich die offensichtlichste Ausprägung von Mobilität. Aber es gibt dann auch ganz andere Aspekte, die man auch mit berücksichtigen muss. Eine Arbeitsgruppe zum Beispiel beschäftigt sich am AIT auch mit der Modellierung von Fußgängerflüssen. Das heißt, es geht wirklich darum, entweder in Gebäuden oder zum Beispiel innerhalb von Verkehrsmitteln, in einer Straßenbahn oder in einer U-Bahn-Garnitur, wie sich die Leute verteilen, Evakuierungspläne. All diese Sachen sind auch Teil von dynamischen Mobilitätssystemen, mit denen wir uns beschäftigen.
Du hast jetzt eh schon ein paar so klassische Beispiele angeführt, eben so, wie komme ich vom schnellsten von A nach B. Was gibt es sonst noch so aktuelle Fragestellungen, die sich auch vielleicht immer mehr auftun?
Also das über allem stehende Thema in den letzten Jahren war der Trend zur Urbanisierung. Immer größer werdende Städte. Städte müssen sich anpassen, dass es immer mehr Einwohner auf immer weniger Raum gibt und dass die Mobilitätsanforderungen trotzdem weiter steigen. Man muss zum Arbeitsplatz fahren und früher hat man sich vielleicht eine Wohnung gesucht, die nahe beim Arbeitsplatz war. Heutzutage, wenn man alle 2-3 Jahre wieder den Arbeitsplatz wechselt, da muss man einfach große Distanzen zurücklegen. Man hat zusätzliche, vor allem, wenn man jetzt nicht an den normalen Bürotag denkt, eine alleinstehende Person, die halt ins Büro fährt, dann einkaufen, dann wieder zu Hause. Es gibt ja auch Personengruppen, die viel komplexere Wege haben, die müssen jemanden anderen versorgen, der vielleicht irgendwo noch selbst in einer Wohnung lebt, aber besucht werden muss. Dann muss man die Kinder irgendwo abliefern, am Morgen Kindergarten oder Schule und dann Abendveranstaltungen, irgendwelche Hobbys. Also da gibt es sehr, sehr komplexe Wege auch.
Also sozusagen den Alltag der Menschen auf die neuen Anforderungen des Alltags ein bisschen einzugehen und die zu unterstützen. Das ist
richtig.
So ein wirklich der Kernbereich.
Das ist einer der großen Herausforderungen, wenn man jetzt mehr auf die Nutzersicht des ganzen Mobilitätssystems geht, wo es einfach nicht mehr darum geht, ich muss jetzt 100 Personen von A nach B verfrachten, weil die müssen dort in ihre Arbeitsstätten, sondern auch das, vor allem wenn man an den öffentlichen Verkehr denkt, dieses Attraktivieren, wie kann man mehr Leute dazu bringen, dass sie gar kein Auto mehr brauchen beispielsweise. Dass man sagt, man steigt um auf alternative Verkehrsformen, mehr aktive Mobilität, wie kann man es attraktiver machen, wieder Strecken zu Fuß zu gehen. Ich glaube, in Wien sind wir da eh schon sehr weit, aber man muss ja auch international denken in dem Fall. Viele andere Städte sind einfach nicht so fußgängerfreundlich, wie Wien das ist. Und haben auch von den Öffis her vielleicht nicht diese Angebote. Oder noch nicht.
Inwieweit ist das technologiegetrieben oder datengetrieben?
Die Verkehrsforschung an sich ist historisch sehr datengetrieben. Einerseits, wenn ich ein paar Beispiele nennen soll, aus Ausgangsdaten gibt es sehr viele Befragungen. Möglicherweise haben einige schon diese Fragebögen in der Hand gehabt, die dann zufällig an Haushalte, repräsentative Haushalte verteilt werden, wo man ausfüllen soll, welche Wege man am Tag zurücklegt und mit welchen Verkehrsmitteln. Also diese Befragungen fließen ein, um repräsentative Nachfragemodelle für Regionen zu generieren, wo man dann weiß, wie viele Leute täglich in die nächste Stadt pendeln und mit welchen Verkehrsmitteln sie das üblicherweise tun. Andere Datenquellen sind eben Verkehrssensorik. Die kann eingegraben sein in der Straßenoberfläche und zählt dann die vorbeifahrenden Fahrzeuge. Also die können sowohl Radfahrer als auch Autos zählen und auch feststellen, ist das jetzt ein Auto, ein LKW, also wie groß ist das Fahrzeug. Dann Kamerasysteme, man kennt die Section Control wahrscheinlich, die messen kann, welche Geschwindigkeit man über eine längere Strecke gefahren ist. Eine sehr spannende Datenquelle, finde ich, sind Fahrzeuge, die mit GPS ausgestattet sind und das dann an die Zentrale übermitteln, weil man daraus in sehr, sehr echtzeitnahe den aktuellen Verkehrszustand ableiten kann. Das machen wir am ALT zum Beispiel mit den mit Wiener Taxiflotten. Aber auch große, im ganz großen Stil macht das natürlich Google und TomTom über ihre Handys bzw. Navigationsgeräte.
Ja, also genau, ich habe da so einige Punkte aufgelistet, weil ich komme ja selber auch aus der Geografie, was so einige so Buzzwords oder Trends sind. Und wollte nur ganz kurz jeden Begriff ansprechen, ob das jetzt ein ob oder beziehungsweise auch wie das bei der Mobilitätsforschung mit einfließt. Also Location-Based Data war schon eher der große Hype, also ortsbezogene Daten, also ganz, ganz berühmt geworden. Die letzten 2-3 Jahre sind diese ganzen Visualisierungen, wo man Twitter-Daten oder Flickr-Daten, das sind so die beiden Daten.
Social-Media-Daten sind extrem populär natürlich. Ich muss sagen, Mobilitätsdaten gibt es ja praktisch nicht ohne Ortsbezug. Die Mobilität ohne Ortsbezug wäre ja widersinnig, weil es geht ja darum, dass man sich bewegt von einem Ort zum anderen. Und natürlich, das war schon immer so, auch bevor es diese Passwörter gegeben hat.
Aber der Zugang dazu ist leichter für die meisten Leute. Also früher hat man es wahrscheinlich mit dem Taxiunternehmen ausverhandelt, aber jetzt geht man einfach auf die Twitter-API und bekommt es gleich. Und oder nehme ich das falsch?
Es gibt heutzutage mehr Datenquellen, gerade bei so Quellen wie Twitter ist meine persönliche Erfahrung, dass ich mir da nicht zu viele Hoffnungen mache, jetzt speziell für die Mobilitätsforschung. Mir ist aufgefallen, dass speziell in Österreich der Anteil an Twitter-Usern jetzt nicht so groß ist. Ich glaube, wir haben dann noch nicht die Masse erreicht. Anwendungen, die in anderen Ländern sehr wohl möglich sind, sind einfach von der Masse an Tweets in Österreich praktisch, glaube ich, noch nicht umsetzbar.
Mhm. Nächster Punkt, Big Data. Ist das, also ist auch die Menge drastisch angestiegen und ist das, hat das neue Herausforderungen oder neue Möglichkeiten gegeben?
Also die Datenmenge, die verfügbar ist, ist sicher angestiegen, wobei ich mir mit dem Begriff Big Data immer schwer tue. Vor wenigen Tagen hat es mal wer so treffend formuliert, Big Data is just small RAM. Mhm. Also
das ist gut, ja. Die, aber sozusagen, was ich mehr meine dahinter, ist auch so die semantische, die räumliche Auflösung, dass sie die vervielfacht hat. Dass einfach, wo früher 1000 Punkte waren, hat man jetzt irgendwie 1 Million Punkte oder so.
Also der Riesensprung war auf jeden Fall früher von Vor-GPS-Technologie auf Nach-GPS-Technologie. Da waren auf einmal Daten verfügbar, die man nie gedacht hat, dass man die bekommen würde. Jetzt sind natürlich als nächster Sprung die ganzen persönlichen Geräte, die alle mit GPS ausgestattet sind, die ganzen Smartphones. Da wären Unmengen an Daten da. Aber was da ist, die sind halt in Datensilos bei Konzernen großteils. Und jetzt für Forschungsgruppen nicht unbedingt so leicht zugänglich. Mhm. Die haben natürlich auch Interesse daran, mit ihren Daten selbst was zu machen und arbeiten vielleicht mit einzelnen Forschergruppen zusammen, aber sie geben die Daten jetzt nicht frei, damit jeder damit seine Untersuchungen anstellen kann.
Der nächste Punkt ist Echtzeitdaten und das spielt eh auch. Also es hängt, man merkt, es hängen die meisten Begriffe auch irgendwie miteinander zusammen. Es gibt diese Google Maps Layer, wo man sieht, wie der Verkehrsstrom gerade ist. Sozusagen das eigene Routing von A nach B anzupassen an aktuelle Verkehrssituationen. Tut sich das sehr viel oder ist es auch ähnlich wie bei den großen Datenmengen, dass es eher eine Sache ist, wo die Unternehmen sehr viele Informationen haben, TomTom oder Google zum Beispiel, aber in der Wissenschaft da noch ein bisschen Aufholbedarf besteht?
Also es ist auf jeden Fall so, dass diese Unternehmen auf ihren Datenquellen natürlich versuchen, Business Cases aufzubauen. Von daher haben die natürlich relativ wenig Interesse, das jetzt an die Rohdaten an sich freizugeben. Man kann frei auf die Portale zugreifen, man bekommt dann immer nicht Werbung oder es ist halt Eigenwerbung im Falle von Navigationssystemherstellern, die damit praktisch klarstellen, dass wir haben Verkehrsinformationen, kauf dir das Navigationsgerät, dann hast du sie auch komfortabel im Auto. Viele Forschungsgruppen haben aber schon einfach aus den letzten Jahren heraus Zugänge zu Datenquellen lukrieren können, mit denen sie ähnliche und zum Teil, glaube ich, auch bessere Ergebnisse erzielen können. Das ist aber natürlich eine Herausforderung für jede Gruppe und wenn man da neu einsteigen möchte, ist es sicher immer noch eine Herausforderung.
Mhm. Dann noch zwei Punkte, die sind den letzten nicht so, sondern eher auf der Präsentation, also auf Seiten der Präsentation eben der Begriff der Neokartografie, der ein bisschen dafür steht eben, dass mittlerweile Karten nicht mehr nur von öffentlicher Seite her gemacht werden, sondern eben auch von Bürgerinnen und Bürgern, also wir jeden Tag teilweise unsere Umwelt abbilden, kartieren. OpenStreetMap ist da ein sehr, sehr erfolgreiches und bekanntes Projekt. Hat das auch Mobilitätsforschung Einfluss oder Veränderungen gebracht?
Also OpenStreetMap ist sicher eine sehr wertvolle Datenquelle in der Mobilitätsforschung, wird in wahnsinnig vielen Projekten genutzt. ist auch sehr wichtig, vor allem wenn man an internationale Projekte denkt mit mehreren Partnern in verschiedenen Städten, weil einfach alle auf die, wenn nicht gleiche, doch zumindest sehr ähnliche Datenstruktur zurückgreifen können. Wenn man sich mit OpenStreetMap beschäftigt, weiß man natürlich, dass jedes Land ein bisschen andere Tendenzen hat, die gleichen Sachen abzubilden. Aber im Großen und Ganzen weiß man, worauf man sich einlässt, wenn man OpenStreetMap verwendet. Man hat einen Datensatz für Straßennetzwerk, ist natürlich super wichtig für fast alle Mobilitätsanwendungen. Aber auch so Daten wie Points of Interest, dafür ist OpenStreetMap eine sehr, sehr wertvolle Quelle.
Wie siehst du das? Ich meine, der Kritikpunkt bei OpenStreetMap ist ja eigentlich immer der, die Daten sind nicht von einer öffentlichen Institution kontrolliert, validiert. Also die Datenqualität ist unterschiedlich, sowohl die Genauigkeit, aber wie eben auch die Vollständigkeit. Wie siehst du das oder wie wird damit umgegangen?
Also es ist unumstritten, dass die Datenqualität unterschiedlich ist. Das liegt in der Natur der Sache. Die Datenqualität, da kann ich in erster Linie mal Aussagen über Wien treffen, weil wir uns das im Detail schon angesehen haben. Und da vor allem das Straßennetzwerk auch für fortgeschrittenere Anwendungsgebiete, also nicht nur rein fürs Kartenzeichnen. Ich glaube, den meisten ist klar, dass die Straßen eingetragen sind. Das ist einfach offensichtlich, wenn man sich die Karte anschaut und da fehlt eine Straße. Das ist relativ leicht zu beheben, das Problem. Aber wir haben uns auch im Detail angeschaut, wie schaut es aus mit den Attributen, den Straßennamen, den Geschwindigkeiten, den Einbahnen, die ja in Wien doch sehr relevant sind, und den Abbiegeverboten. Und ich muss sagen, da waren wir von der Qualität des OpenStreetMap-Straßengrafen schon sehr positiv, nicht überrascht, aber wir sind einfach überzeugt davon, dass man das verwenden kann, auch für professionelle Anwendungen.
Gibt es eigentlich Alternativen auch, die konkurrierend sind von der Qualität her?
Also von den wirklich Community-getriebenen Daten nicht. Von den neuen Entwicklungen her ist natürlich hervorzuheben, dass im Rahmen der Open Government Data Initiative zumindest für die Stadt Wien jetzt ein Straßengraf veröffentlicht worden ist. Das sind Verwaltungsdaten. Und die haben im aktuellen Stand der Dinge die Straßengeometrien und diverse Attribute. Beim letzten Mal, als ich es angesehen habe, waren Einbahnen enthalten. Also das ist sicher vergleichbar von der Datenqualität.
Zu Open Government Data werden wir eh noch später kommen, ja. Und was Österreich hier anbelangt. Und der letzte Punkt ist Spatial Analysis, also oder so Data Science wird es in anderen Bereichen auch genannt, also das Verwenden von sehr, sehr fortgeschrittenen Algorithmen, Methoden aus der Statistik und der Mathematik, um große Daten zu verarbeiten. Wie wichtig ist das bei euch?
Das ist natürlich extrem wichtig.
Ist das ein eigenes Forschungsfeld oder ist es ein Teil von Mobilitätsforschung?
Das kommt jetzt wahrscheinlich darauf an, welche Gruppe man fragt. Es gibt natürlich Gruppen, die schreiben sich Geographic Information Science auf die Flagge. Die machen dann Spatial Analysis für verschiedene Themenbereiche. Die würden dann sagen, ja, man kann die Algorithmen entwickeln und dann auf verschiedene Anwendungsgebiete anwenden. Wenn man sich aber von der Seite der Mobilitätsforschung an das Ganze annähert, dann wird man oft darauf stoßen, dass es schon sehr, sehr spezielle Anforderungen sind, die man da hat. Was wir sehr oft haben, ist natürlich diverse Auswertungen von GPS-Daten. Da geht es in die Richtung, wenn man einen ganzen Tag lang aufzeichnet, zum Beispiel, wie man sich bewegt, dass man das aufsplittet in Bewegungsteile und Teile, wo man jetzt statisch an einem Ort war. Mhm. Dann kann man versuchen zu erahnen, welche Verkehrsmittel benutzt worden sind, um das in weitere Analysen einfließen zu lassen. Und zum Beispiel dann zu sehen, ob es Alternativrouten mit anderen Verkehrsmodi gegeben hätte.
Also um Sachen zu automatisieren, also so.
Natürlich, also die Datenmengen, mit denen wir täglich umgehen, sind jetzt nicht mehr in der Größenordnung, mit dem, was im Excel noch brauchbar erledigen könnte. Mhm. Das wird automatisiert, verschiedene Tools, räumliche Datenbanken sind sehr wichtig in dem Zusammenhang, damit man einfach die Datenmengen noch sinnvoll verarbeiten kann.
Und wie ist da der Zukunftsausblick dann? Also du hast eh schon sehr, sehr viele Punkte umrissen, was so Stand der Dinge ist. Was glaubst du, sind die Entwicklungen, die das noch vorantreiben werden? Oder in welche Richtung werden sich die Fragestellungen entwickeln? Also bleibt dieser Urbanisierungskonzentration, also hält die an? Wird das immer mehr so? Smart Cities ist ja auch ein Thema, das immer mehr angesprochen wird, was Projekte gibt dazu. Oder Spatial Analysis, hast du da sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial?
Ein Trend in der Richtung ist auf jeden Fall natürlich die Parallelisierung.
Also Parallelisierung heißt?
Dass man Berechnungen so aufteilt, dass man sie auf viele Rechner, zum Beispiel in der Cloud oder auch zentral im eigenen Serverraum verteilen kann. Es gibt Überlegungen, Geoprocessing, also Spatial Analysis auf GPUs durchzuführen.
Also auf Grafik.
Auf Grafikkarten praktisch. Mhm. Also in der Richtung ist sicher noch viel möglich. Ich glaube, was wir heute als Big Data sehen, wird in ein paar Jahren einfach kein Problem mehr sein. Da wird niemand mehr ein Wort drüber verlieren.
Okay. Ja, und dann soll es eh schon ein bisschen rüber zu Open Science gehen. Wie ist denn der Stand der Dinge in der Mobilitätsforschung? Was ist da offen? OpenStreetMap hast du angesprochen, also von den Daten her ist OpenStreetMap natürlich mal zu nennen. Gibt es sonst Daten, auf die ihr sehr stark aufbaut, so wo ihr sehr profitiert davon oder auch beiträgt dazu?
Also es gibt natürlich sowohl die Daten von OpenStreetMap als auch die verschiedenen Open Government Daten, die jetzt verfügbar sind. Auch im europäischen Bereich tut sich da einiges. Ich denke jetzt zum Beispiel an die neu veröffentlichten Geländedaten für Europa. Also ein Geländemodell, ein hochaufgelöstes oder relativ hochaufgelöstes Geländemodell, das für sehr viele Anwendungen im Mobilitätsbereich interessant ist.
Aber hat das für euch einen konkreten Nutzen? Also man stellt sich ja so vor, ein Forschungsinstitut bekommt ja die Daten sowieso, wenn man anfragt. Aber hat es dann auch ist da ein Unterschied dann, wie man zu den Daten kommt, oder die einen konkreten Nutzen liefert im Vergleich zu vor Open Government Data?
Also es ist natürlich selten der Fall, dass wir Daten überhaupt nicht bekommen würden. Was aber nicht heißt, dass wir nicht schon einen wesentlichen Preis für die Daten zahlen müssten, wenn wir sie denn bekommen wollen. Und zusätzlich ist natürlich das große Problem, dass es organisatorisch wesentlich aufwendiger ist, Daten zu bekommen, die jetzt nicht von vornherein als Open Data geplant sind, weil da oft mehrere Instanzen involviert werden müssen, die auch Rechte an den Daten haben. Es gibt natürlich Produkte, die als Datenprodukte so verkauft werden, die haben einen Price Tag, vielleicht einen billigeren Price Tag für Forschungsinstitute. Aber das ist nicht die Regel. Viele Daten, die wir vielleicht gerne haben möchten, sind nicht als Produkt konzipiert. Da muss man sich in mehreren Runden mit den Datenbesitzern zusammensetzen und abstimmen, inwiefern die Daten verwendet werden können. Ein großes Thema in der Mobilitätsforschung ist natürlich immer, dass wir vorsichtig sein müssen mit dem Personenbezug von Daten, um da keine Grenzen zu überschreiten.
Wie ist da der Umgang damit in Österreich? Sehr sensibel?
Österreich ist vergleichsweise sehr sensibel. Also sogar im europäischen Vergleich ist die österreichische Datenschutzkommission schon sehr, sehr vorsichtig und darauf bedacht, Forschungsprojekte, die in Nordamerika oder in Asien möglich sind, würden bei uns in der Form oft schon allein dadurch nicht zustande kommen.
Siehst du das dann, kann sein, dass stellenweise sogar schon zu streng ist für die Fragestellungen aus der Wissenschaft heraus, dass es natürlich schon interessant wäre, Daten von Personen zu haben, zwar nicht mit dem Namen, aber auf Personenebene und nicht nur, also zum Beispiel auf Straßenzüge oder Straßenblöcke?
Aus Forschersicht muss ich natürlich sagen, dass es natürlich sehr, sehr spannend wäre, wenn man mehr von diesen Daten hätte. Aus persönlicher Sicht sage ich aber, ich bin froh, dass es so ist, wie es ist. Mhm. Und ich muss das nicht haben, kann auch damit leben, wir werden auch andere Wege finden, um unsere Probleme zu lösen, glaube ich.
Ja, und Open Science sind eben so mehrere Punkte. Open Access, ist das sehr weit verbreitet?
Also es gibt sowohl in der Mobilitätsforschung als auch im Geographic Information Science Bereich eine zunehmende Zahl von Open Access Journalen und Konferenzen, die ihre Beiträge als Open Access zur Verfügung stellen. Unter anderem ja auch die AGIT in Österreich, die seit mittlerweile 2 oder 3 Jahren alle Beiträge per Default im Web frei zur Verfügung stellt. Also das ist eine gute Entwicklung. Und ich finde es auch wichtig, dass man darauf achtet, wo man publiziert, dass es entweder Open Access ist oder dass man zumindest einen Preprint auf der Forscher-Homepage veröffentlichen kann. Und natürlich immer die Kommunikation der Projektergebnisse. Ich finde, da könnte man in Österreich noch ein bisschen weiter gehen und detailliertere Projektergebnisse veröffentlichen, auch auf die Öffentlichkeit ein bisschen zugehen und sagen, wir haben jetzt das gemacht, nehmt vielleicht die Politik ein bisschen an die Hand und fordert einmal, dass in die Richtung was weitergeht.
Würdest du sagen, die Community im Bereich Mobility Research, Mobilitätsforschung ist an sich eher dem Gedanken der Offenheit zugewandt, weil sie vielleicht auch ein bisschen schon profitieren von OpenStreetMap zum Beispiel?
Ich würde sagen, da gibt es sowohl als auch. Es gibt natürlich die eine Tendenz, die voll in die neue Richtung geht und die sagt, ja, wir machen das offen, wir arbeiten mit offenen Daten. Und es gibt, weiß nicht, nennt man das die alte Schule, die halt sehr stolz darauf ist, die vielleicht noch in dem Gefühl ist, es war sehr schwierig, an diese Daten heranzukommen. Wir haben sehr viel Blut und Schweiß investiert, um diese Daten zu sammeln. Jetzt wollen wir sie halt nicht gleich hergeben und wir wollen noch ein bisschen davon profitieren, bevor wir sie vielleicht dann veröffentlichen.
Und so ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den habe ich jetzt als allerletzte eben ausgelassen, dass ich zum Schluss anspreche, ist eben Open Source in der Geoinformatik, bei den Geoinformationssystemen. Und du bist ja selber im Project Steering Committee von QuantumGIS. Also QuantumGIS ist ein bisschen so eine der bekanntesten freien und offenen Alternativen zu den proprietären GIS-Systemen. Vielleicht kurz ein bisschen erklärt, was ist ein GIS-System und was ist QuantumGIS dahingehend?
Also QuantumGIS oder wie es sich jetzt nennt, nur mehr QGIS. Also Quantum-Teil ist gestrichen worden mittlerweile, um auch eine schöne vier Buchstaben-Abkürzung zu haben. QGIS ist also ein freies Open-Source-Geoinformationssystem, das es schon seit 2002 mittlerweile gibt, also schon lange in Entwicklung.
Also frei heißt, willst du vielleicht kurz
frei erklären? Heißt, dass man erstens einmal, dass es nichts kostet. Jeder kann es downloaden, verwenden, ändern. Es ist unter GPL-License.
Und also es hat ein freies Urheberrecht.
Der Code ist komplett frei, genau. Ja, und der Code ist natürlich einsehbar auf GitHub, aktuell gehostet. Was man damit machen kann, ist alles von der Visualisierung von geografischen Daten über die Analyse. Man kann auch eigene Datensätze erstellen und editieren und dann natürlich Outputs erzeugen. Entweder man kann Webkarten erstellen oder Karten für den Printbereich, Animationen, wenn man möchte. Mhm. Für alle, die vielleicht noch nie mit einem geografischen Informationssystem gearbeitet haben, die einfachste Beschreibung ist Google Maps oder Google Earth, aber on steroids, also wesentlich besser. Freier in der Wahl der Inputdaten, mehr Analysewerkzeuge, mehr Werkzeuge für, um Ergebnisse zu generieren. Und für die, die schon mit Geoinformationssystemen gearbeitet haben, es ist die Open-Source-Variante von ArcGIS.
Und so, du hast die Verwendungen schon ein paar angesprochen. So also kann man sagen, QGIS ist jetzt ein wird eher dazu verwendet, um räumliche Informationen, also die Konturen eines Bundeslandes zum Beispiel, darzustellen, also eine Karte zu zeichnen und auf der anderen Seite auch Analysen zu machen, also sozusagen, wo ist der Mittelpunkt von einem Bezirk zum Beispiel.
Ich glaube, die Menge an Usern und die Anzahl der Use Cases ist einfach viel, viel größer, um jetzt zu sagen, das ist die Hauptanwendung von QuantumGIS. Ich habe mir die Zahlen nochmal angeschaut. Also es gibt ein Kernentwicklerteam von 30 Personen. Um die herum sind 170 Entwickler, die auch beitragen und deren Inputs dann von den Kernentwicklern zusammengefügt werden. Und dann gibt es von jeder Version hunderttausende Downloads. Von den Downloads, die wir als Projekt überhaupt zählen können, weil jeder, der über einen Linux Package Manager eine Kopie zieht, von der bekommen wir nie etwas mit. Also das hunderttausende Windows Downloads praktisch. Dazu sagen, es gäbe eine Hauptanwendung, ist natürlich nicht der Fall. Aber wenn man mal einen Eindruck bekommen möchte, was so die Anwendungsgebiete sind, gibt's auf der QGIS-Homepage unter qgis.org eine Reihe von Fallstudien, die man sich anschauen kann. Die gehen von Anwendungen in der Archäologie, wo zum Beispiel Fundorte dokumentiert werden, über Fragen der Ökologie, zum Beispiel Tiger mit Tracker-Halsbändern, die gemonitort werden, oder Biodiversitätskartierungen. Gibt es einen großen Bereich, der sich mit Katastrophenmanagement beschäftigt. Da kann man zum Beispiel Simulationen von Evakuierungsszenarien machen. Ein Projekt, das da sehr, sehr viel publik gemacht hat, ist das Projekt InnerSafe, das auf QGIS aufbaut, von der Weltbank gefördert wird und jetzt vor allem im südostasiatischen Raum auf den Umgang mit Überflutungsgefahren und Evakuierungen in dem Zusammenhang sich konzentriert. Die arbeiten auch mit OpenStreetMap, also das ist alles ein Kreis, man sieht sich immer wieder im Open Source und Open Geodata Bereich.
Und wer sind da so die Gruppen oder die Leute, die das nutzen? Ist es jetzt nur aus der Wissenschaft?
Nein, das ist nicht nur aus der Wissenschaft. Das ist auch sehr viele kleine Firmen, die jetzt damit beginnen, Open Source GIS zu verwenden. Die merken, dass es jetzt vom Anspruch her in den produktiven Bereich übergegangen ist, dass man die Consulting-Aufträge im Bereich Raumplanung, Verkehrsplanung auch mittlerweile mit diesen Tools erledigen kann. Es gibt auch Verwaltungen, die mittlerweile auf QGIS umgestiegen sind. Als Vorreiter sind da auf jeden Fall die Kollegen in der Schweiz zu nennen, die einen großen Beitrag auch leisten zur Entwicklung von QGIS finanziell. Mittlerweile ist auch das Land Vorarlberg auf QGIS umgestiegen. Und also das geht durch alle Bereiche. Es ist auch nicht so, dass QGIS von einer Uni getrieben wäre, wie viele andere Open-Source-Projekte das sind, sondern es ist eine Gruppe aus, man möchte sagen, wahllos zusammengewürfelten Entwicklern, die sich über die Jahre gefunden hat bei diesem Thema, die jetzt nicht an einer Institution festgebunden sind. Und es gibt auch keine Institution, die sagt, wir bewegen uns jetzt in diese Richtung. Es ist ein sehr demokratisches Projekt mit einem Project Steering Committee, das halt in letzter Instanz dann die Entscheidungen treffen kann.
Und wie finanziert sich denn? Ist das alles ehrenamtlich?
Es ist ein sehr großer Teil ehrenamtlich. Es gibt aus diversen Projekten oder auch eben die Verwaltungsaufträge aus der Schweiz oder aus Vorarlberg zum Beispiel, die dann Sponsorenverträge abschließen, die bestimmte Features finanzieren oder auch Entwicklerzeit finanzieren, um vor einem neuen Release nochmal die Fehler, die bisher aufgetreten sind, möglichst alle zu beheben.
Gibt es eine Möglichkeit, dass man als Einzelperson das unterstützt, also spenden?
Es gibt verschiedenste Möglichkeiten zu spenden. Einerseits haben wir die Möglichkeit, per Banküberweisung zu spenden. Es gibt mittlerweile einen Flatter-Account und auch über PayPal kann man natürlich spenden.
Ja, und du selber bist ja mehr, also du trägst ja in unterschiedlichster Art und Weise zu Cookies bei. Du bist eben in diesem Project Steering Committee, wo die Entscheidungen getroffen werden, mit dabei. Machst du auch Sachen, also bei der Website supportest du ein bisschen, aber du entwickelst auch selber, vor allem Plugins, richtig?
Genau, also Cookies kann man mit Plugins erweitern. Das ist eine der großen Stärken und eines der Zugpferde, möchte ich sagen, das sehr viele neue Entwickler ins Projekt gebracht hat, weil man die Plugins eben in Python entwickeln kann. Und Python ist für die meisten einfach eine sehr zugängliche Sprache, die man vergleichsweise schnell lernen kann und Ergebnisse erzielen kann. Und die Plugins, mit denen ich mich bis jetzt beschäftigt habe oder die ich entwickelt habe, sind einerseits, eines davon nennt sich Time Manager. Meine Zielsetzung bei dem Plugin war, ich habe große Mengen an GPS-Daten von GPS-Trackern, das heißt, die haben einen Zeitstempel und ich möchte die visualisieren können. Ich möchte sehen, wie sich die Personen oder Fahrzeuge oder was auch immer da jetzt getrackt worden ist, über den Tag bewegen. Das ist eines der Plugins, man lädt die Daten, dann ist es wie ein Video, wie eine Videosoftware, man klickt auf Play und kann sich zurücklehnen und einmal beobachten, die Daten inspizieren. Es ist ja nicht so, dass alle Daten von vornherein immer einwandfrei wären, da findet man die schrägsten Sachen unter Umständen. Und ein anderes Plugin, das ich auch entwickelt habe, ist nennt sich PG Routing Layer. Da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Also PG Routing ist eine Erweiterung, um Routen zu berechnen für die Geodatenbank PostGIS. Und was PG Routing Layer macht, ist, dass man nicht mehr die Syntax der SQL-Statements lernen muss, also um PG Routing auszuführen, sondern man kann das über GUI machen. Man stellt einfach ein die verschiedenen Attribute, die verwendet werden sollen. Man kann in die Karte klicken, um zu sagen, von hier nach hier. Und man bekommt dann die Route dargestellt.
Also es vereinfacht einfach das Berechnen von kürzesten Pfaden sehr weg von ich muss IT-Background haben hin zu ich weiß welche Punkte und da kann ich die Punkte eingeben und muss was klicken.
Genau, es ist einfach, es erhöht die Usability wesentlich von diesen sehr guten Tools, für die man aber einige Zeit bräuchte, um sich da wirklich einzuarbeiten.
Und das auch nicht immer natürlich notwendig ist, dass man es so im Detail beherrscht.
Für viele Anwendungen nicht. Ja.
Du bist auch eine sehr, sehr aktive Bloggerin im Bereich von Foskis. Sprich, du teilst sehr viel von dem, was du machst, mit der Community. Wo findet man deinen Blog?
Also mein Blog ist anitagraser.com und ich blogge seit mehreren Jahren, vor allem über QGIS, aber auch über, wie gerade angesprochen, PostGIS und PG-Routing-Themen. Einiges auch über Webmapping, da haben wir jetzt noch nicht so viel darüber gesprochen, aber QGIS gibt es auch als Serverkomponente, mit der man dann Karten ins Web stellen kann und auch damit beschäftige ich mich auf dem Blog.
Und du hast jetzt auch ein Buch geschrieben zu QuantumGIS 2.0.
Genau, also im vergangenen Jahr, im September vergangenes Jahr, ist die neue QGIS-Version herausgekommen. Und in dem Zusammenhang war natürlich interessant, einmal zu sagen, ein Buch für die neue Version als Einführung für all die neuen User, die jetzt wahrscheinlich gespannt darauf sind, das einmal auszuprobieren. Und mit dieser Motivation ist das Buch auch entstanden. Es ist also eine Einführung in die Materie für Leute, die schon eine gewisse Grundahnung haben, sagen wir mal so, was GIS ist. Also es ist kein Grundlagen-GIS-Buch. Gibt's auch. Es gibt Materialien auf QGIS.org, die auch für Anfänger geeignet sind und wo man halt mehr noch Hintergrundwissen bekommt. Aber das Ziel von dem Buch war, einen Workshop in der Größenordnung von 1 bis 2 Tagen abzubilden, wo jeder in seiner Geschwindigkeit die Beispiele durcharbeiten kann und einfach mitnehmen kann, um darauf aufzubauen und dann vielleicht auf den Blog zu gehen, um Details über eine andere Anwendung dann zu finden.
Also Zielgruppe auch ein bisschen Studierende?
Auf jeden Fall Studierende, auch solche, die schon mehrere Jahre jetzt vielleicht mit einer anderen Applikation gearbeitet haben und die, was oft der Fall ist, wenn Firmen sich vergrößern, dann bräuchten sie auf einmal sehr viele zusätzliche Lizenzen von Geoinformationssystemen und da wird es oft sehr attraktiv, auf diesen Rechnern vielleicht einmal ein Open Source GIS zu installieren. Und ich glaube, das ist eine gute Grundlage, um einmal schnell zu lernen, was sind so die Hauptschritte, wie kann ich meine Arbeit reproduzieren in QGIS.
Ein weiteres Thema ist ja im Bereich der freien Software, ist ja der Anteil der Frauen sehr, sehr gering. Das heißt, in der Softwareentwicklung an sich weit weg von 50-50 und im freien Softwarebereich dann sogar nochmal geringer. Wie sind deine Erfahrungen dann in der Community?
Also im QGIS-Projekt ist es naturgemäß nicht sehr weit von den Zahlen weg, die man auch in anderen Open-Source-Projekten findet. Also wenn man von 10% spricht, ist man wahrscheinlich schon großzügig. Es wird ein bisschen ausgeglichener, wenn man auch andere Bereiche des Projekts dann vielleicht noch dazu zählt, also den Trainingsbereich, Schulungen. Und was in QGIS auch ein großes Thema ist, natürlich Documentation und Localization, also die Übersetzung der Software. Da wird es dann schon ausgeglichener, aber jetzt wirklich im reinen Entwicklerbereich ist es wie im IT-Studium. Ja, wo sollen die Entwickler auch herkommen, die weiblichen?
Ja. Aber an sich,
das Projekt an
sich. Blöde Frage, ob du dich wohlfühlst, aber ist jetzt kein Problem.
Also was man aus anderen IT-Bereichen ja oft hört, dass es vielleicht nicht so freundlich ist gegenüber Neueinsteigern. Diese Tendenzen gibt es meiner Meinung nach in der OpenGIS-Welt nicht. Also die Community ist immer sehr freundlich gegenüber Neueinsteigern. Wir waren alle mal ganz am Anfang und waren uns nicht so sicher, wie das alles richtig funktioniert und die Terminologie. Es ist ja doch eine eigene Welt, in die man da eintritt. Und da ist meine Erfahrung, dass die Community sehr freundlich ist und von daher ist es sicher kein Hindernis für eine Steigerung des Frauenanteils.
Okay, ja, dann würde ich noch gerne bei QuantumGIS ein bisschen noch reingehen. Was so die Eigenschaften oder die Eigenheiten, insbesondere natürlich auch im Vergleich mit den konkurrierenden Produkten wie eben ArcGIS, ist. Was sind da jetzt die Vor- und die Nachteile?
Also wie bereits angesprochen, QuantumGIS, das Erste, was man damit verbindet, ist natürlich die Desktop-Applikation. Was bei Desktop-GIS-Anwendungen immer zentral ist, ist natürlich Daten. Welche Datenformate kann ich benutzen? Auch welche Datenbanken? Die Auswahl an Datenbanken, mit denen man in QuantumGIS arbeiten kann, ist mittlerweile sehr, sehr groß. Standardmäßig natürlich immer PostGIS mit Postgres-Datenbank. Mittlerweile gibt es auch Anknüpfungen für MS SQL, für Oracle und natürlich Spatial Light.
Also das ist jetzt in anderen Systemen nicht immer der Fall, dass so viele Datenformate oder Datenbanken verwendbar sind?
In vielen Produkten sind sie nicht verwendbar oder nur über spezielle Erweiterungen verwendbar.
Das war so was, was mir zu Beginn gesagt worden ist, der große Vorteil. QGIS ist sehr freundlich im Umgang mit Daten, egal von wo sie kommen und also einfach mehrere Daten miteinander zu verwenden.
Ja, also QGIS kann da auf ein sehr, sehr gutes Library zurückgreifen, das auch Open Source ist. Das nennt sich GDAL OGR. Die Gruppe in diesem Projekt ist einfach sehr aktiv, Anbindungen für alle möglichen und unmöglichen Datenformate zu realisieren. Und davon profitiert QuantumGIS natürlich enorm, weil es diese Libraries verwenden kann, einbinden kann. Und das ist auch das Tolle in der Open-Source-Welt, dass jeder sich auf einen Aspekt konzentrieren kann und man kann die Libraries dann zusammennehmen, um was noch Besseres zu bauen. Das Gleiche gilt auch im Bereich der Analyse. QuantumGIS kann auf die verschiedensten Algorithmen aus anderen Projekten zurückgreifen. Was man da erwähnen kann, ist auf jeden Fall GraphGIS. Das ist das am längsten gewachsene Open Source GIS, entstanden in Nordamerika, war ein Armeeprojekt. Also die haben jetzt von der Usability her wahrscheinlich nicht den Level erreicht, die Ansprüche, die man an ein heutiges GIS haben würde. Aber die Analyse-Tools sind sehr, sehr gut und auf denen kann QGIS aufbauen. Auch SagaGIS hat wahnsinnig viele Algorithmen, die sehr gut implementiert sind und von denen QGIS profitiert. Das wird alles zusammengefasst in QuantumGIS 2.0 in der sogenannten Processing Toolbox, wo man unabhängig davon, woher der Algorithmus jetzt stammt, mit allen Daten, die QuantumGIS importieren kann, sie direkt weiterverarbeiten kann.
Und wo sind ein bisschen die Schwachstellen oder wo gehen dann vielleicht oder hoffentlich auch die Entwicklungen von QGIS hin?
Schwachstellen muss man natürlich jetzt einmal klar nennen. Wenn man auf den Tools von anderen Projekten aufbaut, wenn man sie einbindet, dann ist man natürlich einmal ein bisschen abhängig davon, wie gut die Dokumentation in diesem Projekt ist. In QuantumGIS ebenfalls, es ist immer eine Herausforderung mit der schnellen Entwicklung des Projekts, auch die Dokumentation immer mitzuziehen. Wir haben mittlerweile einen neuen Release-Plan, der vorsieht, dass alle 4 Monate eine neue Version herauskommt. Das ist auch für diejenigen, die versuchen, die Dokumentation aufrechtzuerhalten und immer up-to-date zu halten, eine große Herausforderung. Ansonsten andere Herausforderungen, die wir haben, ergeben sich dadurch, dass wir auch große Ansprüche ans Projekt haben. QuantumGIS hat den Anspruch, auf macOS X zu laufen, auf verschiedenen Linux-Derivaten, auf allen Windows-Versionen seit XP. Es gibt Android-Ports, es gibt einfach sehr viele verschiedene Plattformen, auf denen das Projekt mittlerweile schon erfolgreich läuft. Ja, aus den meisten Open-Source-Projekten kennt man das. Es ist natürlich sehr abhängig jetzt von einer Kerngruppe, die sich auch darum kümmert, dass Probleme, wenn sie auftreten, gefixt werden. Ein großer, wichtiger Aspekt ist dabei, dass die User auch ihren Beitrag leisten können, indem sie die Probleme melden. Also das ist ganz wichtig für alle Open-Source-Projekte. Wenn man ein Open-Source-Projekt nutzt und man findet ein Problem, dann wird das nicht weggehen, wenn man es nicht mitteilt den Entwicklern. Es ist vielleicht aus User-Sicht nicht unbedingt einsehbar, aber viele der Kernentwickler sind nicht unbedingt Nutzer des Systems an sich. Das heißt, sie merken vielleicht gar nicht, wenn eine Funktion nicht das erwartete Ergebnis liefert oder wenn ein Workflow nicht optimal ist. Es ist ganz wichtig, dass sich die User da auch einbringen und Hinweise darauf geben, wenn es irgendwo ein Problem gibt, und dann kann man da auch gemeinsam an besseren Lösungen arbeiten.
Aber wie siehst du dann QGIS? Es ist ja so, dass so Geoinformationssysteme sehr, sehr umfassend sind. Also man arbeitet da normalerweise ja nicht mit einer Software, sondern man arbeitet irgendwie mit 3, 4 Desktop-Softwaren, wo man irgendwas präsentiert kriegt. Dann hat man irgendwie zig Dateien, also Daten als einzelne Dateien und haben irgendwie 2-3 Datenbanken, die man verwendet. Was siehst du so in diesem Gesamtbild, die Rolle von Cookies und auch so die Zukunft von Cookies?
Also ich glaube, dass die Zukunft von Cookies, wir werden auf jeden Fall stark am Desktop bleiben, davon bin ich überzeugt. Ich glaube, wir bringen auch gut die Brücke zwischen Datenspeichern, ob das jetzt Ordner mit vielen Files sind oder Datenbanken, aber dann auch in Richtung Web. Vielleicht, wenn ich dazu ein bisschen was erzählen kann. Es gibt Cookies Server, da kann man die Projekte, die man in der Desktop-Version erstellt hat, mit all den Datenquellen, mit all den Formatierungen, die man mehr oder weniger mühselig zusammengebaut hat, direkt auf den Server stellen und publizieren. Das ist eine große Verbesserung gegenüber vielen anderen Systemen. Wer vielleicht schon Erfahrungen damit gemacht hat, mit Map-Server früher oder mit Geo-Server etwas zu publizieren, da gibt es diese eigenen SLD-Formate zur Definition des Styles für die Layer, die hübsche XML-Formate sind, die man als Mensch nicht so gerne selbst schreiben möchte. Mittlerweile, in den letzten Jahren, sind da auch Tools dafür entstanden, die es einfacher machen, diese Styles zu generieren. Aber dieser Workflow von Rohdaten, Aufbereitung, Speicherung der Daten, die man dann präsentieren möchte, und diese direkte Übernahme in den Server und in den Webbereich ist definitiv eine Stärke und sollte und wird auch weiter forciert.
Geht es da auch ein bisschen um kollaboratives Arbeiten oder schon mehr darum, die eigene Arbeit zu teilen und zu präsentieren? Oder auch daran, dass wer andere da was herumdrehen kann?
Kollaborativ in den Daten wird weniger gearbeitet. Was sehr, sehr attraktiv nun wird, ist Geoprocessing über Server, Web Processing Services, wo man einen Server zur Verfügung stellt, der verschiedene Tools, verschiedene Berechnungen ausführen kann. Und die User brauchen dann nur noch ihre Daten oder ihre Anfragen an den Server zu schicken und müssen nicht mehr selbst die Rechenleistung zur Verfügung haben, um diese räumlichen Analysen selbst durchführen zu können. Wenn man an besonders komplexe Auswertungen denkt, es gibt auch Möglichkeiten, wo die Daten möglicherweise, die man für die Analyse braucht, aus schutzrechtlichen Gründen vielleicht nicht veröffentlicht werden können, aber über das Processing Service kann man sie auf dem Server nutzen, ohne dass man sie direkt bekommt und hat zumindest die Ergebnisse. In die Richtung, das ist auf jeden Fall ein großer Trend, das Webprocessing.
Ja, und du hast gerade Daten genannt, zum letzten Punkt. Wie ist der Stand der Dinge von offenen Geodaten in Österreich? Kannst du da vielleicht einen kurzen Überblick geben, was sich da so getan hat in den letzten 1-2 Jahren?
Es hat sich sehr, sehr viel getan, aber wir sind noch lange nicht am Ziel, so viel ist sicher. Also die unterschiedlichsten Verwaltungsdaten wurden schon unter freien Lizenzen zur Verfügung gestellt. Allerdings ist es sehr unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland, was jetzt wirklich verfügbar ist. Wenn man denkt, so einfache Datensätze wie die Gemeindegrenzen sind meines Wissens nach immer noch nicht flächendeckend für Österreich verfügbar. Das sind einfach Datensätze, die man für alle Analysen ganz dringend brauchen würde. Oder auch, wenn wir jetzt in den Mobilitätskontext gehen, ein Straßennetz. Natürlich haben wir OpenStreetMap und das ist ein tolles Projekt, aber auch die Verwaltung hat Mobilitäts- und Straßendaten, die man sinnvollerweise zur Verfügung stellen sollte.
Insbesondere, was ich immer wieder mitbekomme, die OpenStreetMap-Community profitiert ja auch sehr, sehr stark. Also die schauen sich das dann ja an und finden vielleicht irgendwo Fehler oder also Fehler bei der OpenStreetMap und bessern das dann aus. Und die arbeiten ja sehr, sehr viel mit Open Data. Also es ist ja auch, auch für OpenStreetMap eine sehr, sehr gute Sache, dass deren Qualität sich verbessert.
Die würden auf jeden Fall profitieren. Ich glaube, es kann auch in die andere Richtung funktionieren. Ich glaube, es können auch die Verwaltungen davon profitieren, wenn sie Daten zur Verfügung stellen und dann entsprechend Rückmeldungen bekommen, wenn es irgendwo Probleme gibt. Aber ich glaube, in die Richtung gibt es auch Entwicklungen, zumindest von den letzten Konferenzen. Da hat man öfter in diesem Zusammenhang gehört, dass man auch die Community einbinden möchte, allerdings jetzt ohne Zeitplan, wann das passieren soll.
Was gibt es für Daten, die du verwendest aus dem Open Government Data Pool?
Sehr attraktiv sind die Bevölkerungsdaten, die bisher veröffentlicht worden sind, also die Einwohnerzahlen, auch die Landnutzungsdaten sind immer wieder interessant. Wo sind jetzt wirklich die Siedlungsgebiete, wo sind die Industriegebiete? Dann natürlich die bisher veröffentlichten Straßendaten sind interessant. Seit einigen Monaten gibt es ein Geländemodell der Stadt Wien. Das ist wirklich hochauflösend und sehr relevant für viele Anwendungen im Mobilitätsbereich, wo es darum geht, wie die Steigung auf den Straßen ist, wirklich ist. Und auch die ÖV-Daten sind ein Riesenthema natürlich. Wenn man in die Richtung Intermodalität geht, kombinierte Verkehrswege mit dem Citybike, mit dem ÖV, mit dem und dann zu Fuß den letzten Weg.
Was würdest du dir wünschen? Ich meine, man sieht ja immer wieder, gerade wenn es um Open Data geht, ganz gerne über den großen Teich rüber und lässt sich ein bisschen inspirieren oder auch aus deiner Sicht als Wissenschaftlerin, was wären so ganz wichtige Daten, also vielleicht insgesamt, aber auch speziell im Geodatenbereich?
Also was man aus dem nordamerikanischen Bereich natürlich mitnehmen kann, ist diese Selbstverständlichkeit, mit der die Daten, die von öffentlicher Hand aufgezeichnet werden, veröffentlicht werden. Dort gibt es einfach schon über viele Jahre, Jahrzehnte diese Kultur der Veröffentlichung der Daten. Und was auch sehr attraktiv ist, ist zum Beispiel die Tendenz, sich zusammenzuschließen und gemeinsam an offenen Standards zu arbeiten, auch im ÖV-Bereich. Die General Transport Fleet Spezifikation ist ja in Nordamerika praktisch zum Standard geworden, mit dem die meisten ÖV-Betreiber ihre Daten zur Verfügung stellen. Davon profitieren einfach die Anwender enorm, wenn sie wissen, dieser Standard wird eingehalten. Der kann implementiert werden in den verschiedensten Anwendungen und dann ist einfach der Zugriff wesentlich erleichtert. Diese Insellösungen, zu denen man in Europa tendiert, sind wesentlich schwieriger aus Anwendersicht, weil man verschiedene Schnittstellen implementieren muss, up-to-date halten muss. Es ist einfach nicht so effizient.
Könnte Inspire ein bisschen helfen dabei, da einheitlichere Vorgehensweise in Europa zu liefern?
Ich muss sagen, Inspire ist nicht mein Spezialgebiet, aber meines Wissens nach wird in Inspire nicht vorgeschrieben, wie die Daten zur Verfügung gestellt werden müssen, sondern nur welche Daten zur Verfügung gestellt werden müssen. Aus der Richtung würde ich mir also nicht viel Hilfe erwarten.
Okay, also vielleicht für Inspire ist es so eine europäische
Richtlinie
für Geodaten und Umweltdaten,
die vorschreibt, welche Daten, die durch die öffentliche Hand finanziert oder durch Steuergelder finanziert worden sind, freigegeben werden müssen.
Ja, ja, und zum Abschluss noch eine kleine Frage. Wie siehst du eigentlich persönlich so, du hast wahrscheinlich schon ein bisschen Erfahrung auch, so wie sich dieser FOSGIS-Bereich entwickelt hat. Welche Tendenzen siehst du da und wie glaubst du, wird sich das entwickeln? Wird es immer mehr und mehr verwendet werden oder wird es immer nur doch ein Randphänomen oder eine Nische sein?
Also was man die letzten Jahre beobachten hat können, ist einfach die enorme Explosion an Geodaten, auch die jeder persönlich zur Verfügung hat. Jeder kann sich mit einer Handy-Applikation selbst tracken und dann entsteht einfach die Neugierde, sich auch mit diesen Daten zu beschäftigen. Und dadurch gibt es eine Explosion auch an GIS-Nutzern, die über das hinausgehend dann auch interessiert sind, ihre eigenen Daten gemeinsam mit anderen Datenquellen zu analysieren, zu verknüpfen, vielleicht auch zu teilen, Kunstprojekte daraus zu machen, wie man mein vergangenes Jahr das zu mappen. Also es sind vor allem auch Privatpersonen und kleinere Unternehmen, die jetzt auch auf den Zug Geoinformationssysteme aufspringen und die oft nicht das Budget haben, sich mit einer kommerziellen GIS-Software da auseinanderzusetzen. Und von der Seite her sind einfach einerseits viele Herausforderungen auch an die Usability von Open-Source-Geoinformationssystemen, weil man einfach nicht mehr davon ausgehen kann, dass alle Nutzer, die neu hinzukommen, schon Erfahrungen haben mit ähnlichen Systemen und den nötigen technischen Hintergrundwissen mitbringen. Das ist eine Herausforderung, aber gleichzeitig auch eine große Chance für die Systeme. Es entstehen immer mehr internationale Usergruppen, zum Beispiel in Australien, Neuseeland. Eine neue Usergruppe in den USA hat bald ihr erstes Gründungstreffen. Auch in England gibt es schon mehrere lokale Usergruppen. Und auch hier wieder die Schweiz hervorzuheben, die schon seit mehreren Jahren sehr erfolgreich und große Usertreffen veranstaltet und die auch über ihre Mitgliedsbeiträge einen großen Beitrag liefern, um QGIS auf ein sehr hohes Niveau bei den Releases jedes Mal wieder zu bringen.
Ja, das hört sich eh ganz gut an. Ich bedanke mich bei dir herzlich fürs Interview und freue mich schon auf die nächsten Releases.
Danke dir, es hat mich sehr gefreut, hier zu sein.
Tschüss.
Ciao.
Das war die 5. Open Science in Aktion Folge und wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Das Interview wurde geführt von Stefan Kasberger, zu Gast war Anita Graser zum Thema Mobilitätsforschung und QGIS. Passend dazu fand auch gerade in Wien die OS Geo Code Sprint 2014 statt. Alle Links sowie Shownotes zu dieser Folge findet ihr unter openscienceasap.org im Bereich Social. Falls ihr es nicht schon getan habt, könnt ihr dort auch diesen Podcast kostenlos abonnieren. Außerdem könnt ihr dort wie immer euer Feedback und eure Kommentare hinterlassen. Dieser Podcast steht unter der Creative Commons by Lizenz, das heißt, ihr könnt im Prinzip damit machen, was ihr wollt, solange ihr den Namen dieses Podcasts als Quelle angibt. Genauere Informationen dazu findet ihr ebenfalls auf openscienceasap.org. Abschließend geht wie immer ein besonderer Dank an die IÖH Uni Graz, die diesen Podcast finanziell unterstützt. Das war die 5. Folge von Open Science in Aktion und nächstes Mal geht es mit Open Access an der Uni Graz weiter. Zu Gast ist Lisa Schilhan. Ich hoffe, ihr hört wieder rein. Bis in 2 Wochen.